Dankeschön. Ja, richtig cool, was hier geschieht. Übersetzungsanlagen, zwei Gottesdienste, ist genial. Ist ja voll hier, Hammer. Herzlich willkommen auch von mir und auch alle, die zu Hause gerade zuschauen. Cool, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Tommy, ich wurde schon begrüßt, angesagt. Ich wurde hier vor keine Ahnung wie vielen Jahren mal getauft. Also mich verbindet wirklich was mit dieser Gemeinde. Auch viele Personen, die mein Leben begleitet haben. Stefan, Christian, Michael. Cool, hier sein zu dürfen. Ihr als Gemeinde seid in einer Predigtreihe wie im Himmel so auf Erden. Und tatsächlich dachte ich mir, es bewegt mich was in meinem Herzen, was ich schon mal bearbeitet habe. Und ich möchte euch das einfach gerne mitteilen und in ein Thema hineinsteigen. Wo ich dazu gekommen bin, ist, man macht sich ja, und wir sind im Januar und man ist noch am Anfang des Jahres 2016 und jeder von uns hat sich sehr wahrscheinlich Jahresvorsätze gemacht und die vielleicht sogar aufgeschrieben, die irgendwo festgehalten und sich vielleicht sogar jemanden geholt und gesagt, hey, das sind meine Vorsätze für das Jahr 2016, komm im Sommer und erinnere mich nochmal dran und frag, wie ich vorangekommen bin und ich will gucken, ob denn auch meine Vorsätze, ob ich die eingehalten habe. Und so auf dem theologischen Seminar, wo ich studiere, hatten wir vor 2 Jahren nämlich zwei Lehrer dort, zwei Prediger, unabhängig voneinander an so Glaubenstagen, wo wir einfach erfrischt werden sollen, auch im Wort. Und beim ersten Glaubenstag, da kam einer und hat am Ende des Gottesdienstes gesagt, und wir wollen jetzt aufschreiben auf einen Zettel fürs kommende Jahr, was wir nicht mehr tun wollen. Wenn in deinem Leben etwas gibt, was du dir vornimmst, nicht mehr zu tun, dann schreib das auf diesen Zettel, wir wollen ihn in einen Eimer werfen und verbrennen. Und in dem 7. Gottesdienst, da habe ich mich selber gefunden und mir sind 4 Dinge eingefallen, die habe ich auf den Zettel geschrieben und in diesen Eimer geworfen und bin zu diesem Gott gekommen, der uns in allen Dingen helfen kann, der uns stark machen möchte durch seinen Heiligen Geist. Das, was uns aufs Herz gelegt hat, wirklich voranzuschreiten und bin dahin und habe gesagt, Gott, ich will das wirklich, ich will vorankommen, das sind meine Vorsätze für das kommende Jahr. 3 Monate später kam ein anderer Prediger und am Ende dieses Tages, wo er gepredigt hat, sagt er, holt doch mal alle einen Zettel und einen Stift heraus und schreibt so 3, 4 Dinge auf, wo ihr sagt, das wollen wir überwinden, das wollen wir auf keinen Fall wieder tun. Und lasst uns es hier symbolisch durch einen Schredder werfen und sagt Gott, das möchte ich nicht mehr tun. Ich erwische mich dabei, ich hole einen Zettel raus, nimm einen Stift und überlege, okay, was könnte das sein? Schreib 4 Dinge auf und bevor ich zu dem Schredder hingehen konnte, fällt mir auf, Tommy, vor 3 Monaten hast du diese gleichen 3, 4 Dinge aufgeschrieben. Und ich spürte so in meinem Herzen einen Satz, der mich bis heute noch beschäftigt, wenn es um das Thema Nachfolge geht, um das Thema, dass ich überlege, dass ich irgendwann beim Vater im Himmel sein werde. Okay, ich bin jetzt noch jung, aber irgendwann wird es ja so sein und der Herr wird wiederkommen. Ich bin mir sicher, Jesus wird wiederkommen. Amen. Und in mir kam eine Frage auf. Tommy, bist du bereit? Und das ist das Thema der heutigen Predigt. Bist du bereit, der du jetzt hier sitzt und der du zu Hause bist und diese Predigt hörst, bist du bereit? Und die Frage, die sich ja stellt, bereit für was? Tommy, wovon redest du? Und wenn wir das Matthäus-Evangelium so lesen, dann merken wir, dass Bereitsein und Nachfolge ein ganz, ganz starkes Thema in diesem Evangelium ist. Und deswegen bitte ich euch, mit mir aufzuschlagen und ermutige euch, eure Bibel dabei zu haben. Matthäus 25, Vers 1 bis 13. Wenn der Menschensohn kommt, wenn Jesus kommen wird später, wird es mit dem Himmelreich sein wie mit 10 Brautjungfern, die ihre Fackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei. Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte plötzlich der Ruf: Der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Die Brautjungfern wachten alle auf und machten sich daran, ihre Fackeln in Ordnung zu bringen. Die Törichten sagten zu den Klugen: Gebt uns etwas von eurem Öl. Unsere Fackeln gehen aus. Aber die Klugen erwiderten, das können wir nicht. Es reicht sonst weder für uns noch für euch. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht. Während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die 5, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Dann wurde die Tür geschlossen. Später kamen dann auch die anderen Brautjungfern und riefen, klopf, klopf, Herr, Herr, mach uns auf. Doch der Bräutigam antwortete, ich kann euch nur das eine sagen, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, schloss Jesus dieses Gleichnis, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Und lieber Herr Jesus, du hast dieses Gleichnis deinen Jüngern gesagt, die jahrelang mit dir unterwegs waren, die mindestens 3 Jahre mit dir, ja, sich miteinander gerieben haben, die von dir gelernt haben, die sich von dir prägen und abfärben lassen haben. Herr Jesus, und dieses Gleichnis gilt heute noch wie damals. Und wir bitten dich, Gott, dass du durch deinen Heiligen Geist uns offenbarst, was du mit diesem Gleichnis uns heute zu sagen hast. Denn dein Wort gilt für alle Ewigkeit. Und wir beten, dass du jetzt zu uns sprichst und etwas mit unserem Herzen machst und dass wir hier herausgehen mit einem veränderten Sein und einem veränderten Herzen. Und die ganze Gemeinde sagt Amen.
Amen.
Amen. Wer war von euch schon mal jetzt auf einer Hochzeit? Wahrscheinlich einige. Ja, ich habe vor 2 Jahren die wunderschönste Frau der Welt geheiratet und ich erinnere mich noch ganz gut an diesen Tag. Warum? Weil ich habe den ganzen Tag ungelogen durchgeheult. Ja, ich meine, mein Fotograf, der hat gesagt, Tommy, ich konnte kein Bild retten, man sieht, dass du geweint hast. So, ja, ist nicht schlimm, das passt zu meiner Persönlichkeit, aber woran ich mich auch erinnere ist, ich bin morgens aufgestanden, meine Jungs haben Frühstück für mich gemacht und ich bin duschen gegangen und ich mache mir so die Haare. Und ich merke, ich bin mit der Frisur total unzufrieden. Und ich wasche mir die Haare nochmal. Und dann trockne ich sie, föhne sie, sind immer noch nass, ich trockne sie. Und dann mache ich mir die Haare nochmal und ich gucke in den Spiegel und sage, nein, so gehst du nicht in den Hochzeitssaal, so gehst du nicht in die Gemeinde rein. Wasch mir nochmal die Haare und trockne sie nochmal. Und das habe ich so 2, 3, 4 Mal gemacht, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist mir aufgefallen, ich gebe mir richtig, richtig viel Mühe, um zu dieser Hochzeit zu kommen. Und als ich und meine Frau dann in diesem Saal saßen und ich habe mich umgeguckt, ist mir aufgefallen, ja, danke Michael, wenn du... Ja, danke schön. Mir ist aufgefallen, dass jeder, der gekommen ist, sich das schönste Kleid angezogen hat, sich irgendwo total hübsch gemacht hat und sich total Mühe gegeben hat, um diesen Tag mit meiner Frau und mir zu feiern. Ja, und das ist auch gut so, denn das macht man an Hochzeiten. Und hier in diesem Gleichnis geht es um genau das, dass dort 10 Mädels waren, die sich bereit gemacht haben, um abgeholt zu werden vom Bräutigam, um ein Fest zu feiern, um auf eine Hochzeit zu gehen. Und für die, die es nicht wissen, dieses Gleichnis gilt dafür, dass Jesus bald wiederkommen wird, um uns abzuholen, die wir seine Braut sehen, seine Gemeinde, jeden, der ihm nachfolgen will, und guckt, ob wir bereit sind. Und diese 10 Mädels, ja, und versetzt euch mal so in diese Lage dieser Mädels rein. 4 Stunden Vorbereitung, geduscht, schick gemacht, 1 Kilo Schminke aufgesetzt, Locken in die Haare, das schönste Kleid aus, wahrscheinlich nochmal neu gekauft. Und die gehen hin, nehmen genau das Gleiche mit. Alle haben ihre Lampen dabei. Alle gehen zu dem Ort, wo sie Bescheid wussten, treffen sich dort und warten auf den Bräutigam. Und wisst ihr, ich möchte uns etwas vor Augen führen, was mir auch irgendwo klar geworden ist. Jesus predigt dieses Gleichnis nicht zu irgendwelchen Leuten, die ihn nicht kennen, sondern Jesus predigt dieses Gleichnis zu seinen besten Buddies, zu seinen 12 Jungs, zu denen, die ihn 3 Jahre lang bei allem begleitet haben, was er getan hat. Diese 12 Jungs sitzen in einem Kreis und Jesus erzählt in seiner letzten Predigt dieses Gleichnis und ich frage mich halt, ob Jesus uns das heute genauso predigen würde und bin zu der Antwort gekommen, genau das würde er wahrscheinlich machen. Er würde dieses Gleichnis zu dir sprechen und zu mir sprechen und zu uns sprechen. Und wisst ihr, wenn Jesus hier wäre, also als Mensch, nicht nur als Gott, er ist hier, dann würde ich ihn fragen, Jesus, eigentlich ist es schon sehr, sehr ungerecht, was du machst. Warum? Das wäre so, als würde ich mit Stefan zusammen auf eine Hochzeit gehen von jemand anderem. Wir hätten beide die gleichen Stunden und Zeit investiert, um uns schick zu machen. Wir hätten wahrscheinlich beide ein gleichwertiges Geschenk mitgenommen. Ja? Keine Ahnung, ich eine Kaffeemaschine und er ein Ticket für eine Kurzreise oder so. Und wir würden das Geschenk mitnehmen und wir wären beide an dem gleichen Ort, wo wir warten sollen. Und ich würde sagen, hey Jesus, nur weil die anderen 5 kurz gegangen sind, um die Lampen wieder anzumachen, dürfen die nicht an einem Hochzeitsmahl teilnehmen. Ey, das ist unfair. Ich würde zu ihr sagen, hey, das ist unfair, nur weil ich kurz weggehe, nur weil ich ganz kurz für einen kurzen Moment, weil ich etwas vergessen habe, weil ich mir die Haare neu machen wollte, weil ich gemerkt habe, dass meine Haare nicht mehr so sitzen, wie sie sitzen sollten, kurz weg war, um mich nochmal zu duschen, deswegen darf ich am Hochzeitsmahl nicht teilnehmen. Hey, das ist unfair. Wahrscheinlich würde ich das Jesus fragen. Aber so klug, wie wir alle sind, schauen wir in den Text rein und versuchen mal herauszufinden, Gott, ganz praktisch, Was muss ich tun, um bereit zu sein? Weil das ist das, was die einen fünf waren. Jesus sagt ganz klar, die einen fünf, die bereit waren, kamen mit dem Bräutigam in den Hochzeitssaal hinein. So wisst ihr, dieses Wort bereit sein, was hier steht, das ist immer im Zusammenhang mit der Wiederkunft Jesu und Nachfolge im Neuen Testament geschrieben. Und das finde ich doch interessant. Also hat dieses Thema irgendetwas mit unserer, ja, mit unserer Nachfolge zu tun, in dem, wie wir unser Leben von Jesus prägen lassen und inwiefern wir bereit sind, ihm nachzufolgen. Und das zweite Wort, was mir so irgendwo klar geworden ist in diesem Bereich, in diesem Gleichnis, ist doch die Frage, wieso sind die anderen fünf nicht bereit? Und mir fiel bei diesem Gleichnis einfach so ein Satz ein, Forrest Gump, ja, Tom Hanks in diesem Film, ein kleiner Junge, der dann sagt, meine Mama hat immer gesagt, dumm ist der, der Dummes tut. Und wieso komme ich auf diesen Satz? Weil dieses Wort töricht ist ja eigentlich nichts anderes als dieses Wort dumm. Und ich möchte euch etwas vom Augen malen, warum ich glaube, dass dieses Gleichnis mit zwei anderen Gleichnissen im Zusammenhang steht. Denn wir müssen wissen, Matthäus ist ja ein Jude, der an Juden schreibt. Und die haben es so gerne, dass etwas immer einen Umfang macht, okay? Eine Runde macht in ihrem Werk, ja? Wir lesen zum Beispiel die Geschichte von Abraham, die ist wie eine Pyramide aufgebaut. Und das, womit es anfing, so endet die Geschichte mit Abraham auch. Und das Gleiche finden wir hier im Matthäus-Evangelium durch ein kleines, simples Wort, nämlich dieses Wort dumm. Dieses Wort kommt im Neuen Testament generell sehr, sehr selten vor und im Matthäus-Evangelium an vier Stellen. Einmal hier in dieser letzten Predigt, die Jesus seinen Jüngern hält, und in seiner ersten Predigt, nämlich die Bergpredigt. Und dort finden wir dieses Wort an drei Stellen, und zwar an zwei Gleichnissen und in dem Wort, wo Jesus sagt, wenn du nur nachsagst, wenn du jemanden dumm nennst, das und das passiert mit dir. Aber interessant ist doch, dass es in zwei anderen Gleichnissen vorkommt, die das erste Gleichnis in der Bergpredigt ist und das letzte Gleichnis in der Bergpredigt. Also wir merken, wenn wir uns mit diesem Wort ein bisschen beschäftigen, steht das irgendwo in diesem Zusammenhang, was Matthäus uns zeigen möchte. Denn ich bin fest davon überzeugt, als Jesus den Jüngern gepredigt hat und den Jüngern in dieser letzten Predigt, die er hält, dieses Gleichnis erzählt, als sie dieses Wort gehört haben, dass diese Mädchen, diese fünf anderen Mädchen dumm waren oder dumm sind, dass das bei denen einen Klick gemacht hat und sie sich daran erinnern, hey, vor 3 Jahren hat Jesus uns das Gleiche in der Bergpredigt gelehrt. Vielleicht möchte er uns an etwas erinnern, warum diese fünf nicht bereit waren. Und deswegen mache ich mit euch eine Reise, nämlich zu Matthäus 5, in das erste Gleichnis hinein, ab Vers 13. Da steht, ihr seid das Salz der Erde. Und ich übersetze es jetzt mal so, wie ich es übersetzen würde, so wie die Jünger es wahrscheinlich verstanden haben. Ihr seid das Salz der Erde, wenn jedoch das Salz dumm wird, womit sollte es man ihm seine Klugheit wiedergeben? Matthäus, hast du was getrunken? Ey, Salz kann nicht dumm werden, oder? Es ist ein Nährstoff, es ist ein Mineral, es ist irgendwo etwas, was würzt, was ich mir in die Suppe werfe, wenn es nicht genug gewürzt ist. Salz ist etwas, was meinem Brotgeschmack gibt. Und selbst in einem Kuchen tue ich eine Prise Salz hinein, warum auch immer. Ich habe es so von meiner Mutter gelernt. Aber Salz hat doch keinen Kopf. Salz kann nicht intelligent oder dumm sein. Also wir merken, Jesus und Matthäus, als Matthäus diese Worte Jesu niedergeschrieben hat, wollte er unbedingt etwas irgendwie vermitteln. Also lasst uns dieses Gleichnis doch mal irgendwie auf uns wirken mit dem Gedanken, es geht um diese fünf Mädels, die angeblich nicht bereit waren. Ihr seid das Salz der Erde, wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, wenn es dumm wird, womit sollte man ihm diese Kraft wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an. Und was hatten die 10 Jungfrauen dabei? Und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf einen Lampenständer, damit sie alle im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure gute Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Halleluja. Hey, von Anfang bis Ende war Gottes Ziel, dass alle Menschen auf dieser Welt erfahren, wer der wahre Gott ist. Wisst ihr, man sagt immer, ja, das Volk Israel ist ein auserwähltes Volk. Aber ich sage dir eins, das Volk Israel war immer dazu da, um Gottes Herrlichkeit wiederzugeben. Um den Menschen zu zeigen, dass Gott König ist, dass Jesus allein Gott und König ist und dass er eine persönliche Beziehung mit dir haben möchte. So, was hat das aber jetzt mit diesen 5 Mädels zu tun, die angeblich nicht bereit waren, die irgendwo von Gott dumm genannt, von Jesus dumm genannt werden? Und ich sage dir eins, wenn es eins gibt, was ich nicht möchte, dass man mich nennt, dann ist es, ey, Tommy, du bist dumm. Ich hasse alles, also das geht echt gar nicht. Ey, wenn mir jemand sagt, du bist dumm, dann hast du bei mir verkackt. Dann bist du bei mir raus. Dann können wir nicht mehr reden. Und trotzdem versuche ich mich mit diesen 5 zu identifizieren und ich merke, Jesus möchte mir etwas sagen. Hey, Tommy, wann hast du das letzte Mal dein Licht leuchten lassen? Und auch dich frage ich, wann hast du das letzte Mal dein Licht leuchten lassen, dass jemand durch dich den Vater im Himmel erkannt hat und ihn gepriesen hat? Und stellst jetzt vielleicht die Frage, wieso ist dieser kleine Junge da vorne so provokant? Ich möchte dich bitten und ermutigen, einfach das so in dich hineinzulassen und zu sagen, und ich rede da zu mir und ich rede da zu uns alle, wann haben wir das letzte Mal unser Licht für Jesus Christus leuchten lassen, damit alle an unseren Werken erkennen, dass der Vater im Himmel Gott ist und er gepriesen wird. Wisst ihr, in der Apostelgeschichte in Antiochia wurden die Christen zum ersten Mal Christen genannt. Wieso? Weil man ihnen gesehen hat. Sie sind gekommen und haben gesagt, hey, wir sind Nachfolger Jesu, wir sind Christen. Nein, die Leute, die vor Ort waren, nannten sie Christen, weil man an ihrer Liebe und an dem, wie sie gelebt haben und was sie getan haben, erkannt haben, dass diese Leute irgendwas mit diesem Jesus Christus zu tun haben müssen. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf einen Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. Hey, wo wohnst du? Wo arbeitest du? Wo studierst du? Wo bist du? Wo kennen dich die Leute? Ich habe heute Morgen in Hilden gepredigt, genau darüber, was man alles tun kann, in dem Ort, wo man ist, wo man steht, seine Augen offen zu halten, seine anzupacken, einfach durch Liebe und Präsenz dort zu sein, um den Menschen zu zeigen, ey, dass Jesus Christus sie liebt. Ich könnte jetzt da noch ganz viel dazu sagen, ich möchte aber zum nächsten Punkt, einfach nur diese Frage, dieser zweite Punkt, hey, wann hast du dein letztes Mal dein Licht scheinen lassen? Du könntest jetzt aber auch fragen, hey Tommy, wenn ich diesen Gedanken zu Ende denke, würdest du ja behaupten, ich könnte nur an dem Hochzeitsmahl teilnehmen, wenn Jesus durch dieses Wort den Jüngern etwas sagen wollte, dadurch, dass ich Werke tue. Nee, darum geht es mir nicht. Ich will dir ganz klar machen, wenn du Jesus Christus kennenlernst und mit ihm Gemeinschaft haben willst, dann wird das allein durch Gnade geschehen. Amen. Durch seine Gnade bist du gerettet und wirst in die Ewigkeit eingehen mit dem Vater, Sohn und dem Heiligen Geist. Und du wirst Gott feiern, versprochen. Aber trotzdem will ich dich daran erinnern, dass an Gott zu glauben immer was mit Nachfolge zu tun hat. Und das ist das, was hier steht. Hey, wenn du gläubig bist, bedeutet, dass du Nachfolger Christus wirst. Und an diesem Punkt, einfach dieser erste Punkt, lass dein Licht leuchten. Dieser Appell an dich und an uns und an mich. Lasst unser Licht leuchten lassen, hier in Langenfeld, hier in dieser Stadt, dort, wo du wohnst, dort, wo du herkommst, in dieser Gemeinde, in deinem Umkreis. Die zweite Stelle, und wir gehen dann halt zum letzten Gleichnis in Matthäus, in der Bergpredigt, in Matthäus 7, Verse 24. Ich will aber bei 21 anfangen, denn hier kommt ein Wortlaut, das Matthäus wieder immer wieder aufgreift und auch in unserem ersten Gleichnis vorkommt, von den 10 Brautjungfern. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, merkt ihr was? Sie haben auch geklopft und haben gesagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur, der den Willen des Vaters im Himmel tut. Wann hast du das letzte Mal dein Licht leuchten lassen? Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, etc. Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt, geht weg von mir, ihr mit euren gesetzlosen Treiben. Dann wird er weiter, darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein, es ist auf felsigen Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem dummen Mann. einem dummen Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baut, wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und Katrina mit seinen ganzen Macht über New Orleans niederschüttet und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Herr Jesus, was willst du uns damit sagen? Warum erinnerst du uns an dieses Gleichnis von diesem Mann, der sein Haus auf felsigen und auf sandigen Boden baut? Was möchtest du uns damit sagen? Ich glaube, dass Gott uns daran erinnern möchte und dass Jesus uns mit dieser Verbindung daran erinnern möchte, diese Frage in unserem Herzen zu stellen, hey, was ist das Fundament in meinem Leben? Was ist das Fundament, auf das du baust? Ist es dein Job? Ist es deine Karriere? Ist es deine Art und Weise? Ist es mein Ansehen, was mir wichtig ist? Oder ist es Gottes Ansehen, was mir wichtig ist? Ist es, dass Gottes Gnade in meinem Leben finanziell groß wird? Oder ist es mein Tun, auf das ich mein Fundament baue? Ist es das, worüber ich mich definiere auch irgendwo? Definiere ich mich über das, was ich tue? Oder definiere ich mich über das, was Gott über mich denkt? Ich würde gerne was vorlesen, um ein bisschen was zu verdeutlichen. Ein Freund von mir hat es geschrieben. Woran denkst du, wenn du aufwachst am Morgen? Nein, ich meine noch vor dem Terminstress, der Plan und der Sorgen. Woran denkst du? Was ist dir wichtig? Oder vielleicht könnte ich auch eher sagen, was lässt dein Herz schneller schlagen? Welche Sachen, Dinge oder Menschen, wofür wärst du bereit zu kämpfen? Was wird dich auf die Straße treiben? Wofür würdest du Fahne zeigen? Worunter deinen Namen schreiben? Was ist dir wichtig? Ich meine, so richtig wichtig. Welcher Verlust würde dich unfassbar schmerzen? In welchem Takt pumpt der Beat deines Herzens? Vielleicht ist das Wort Glauberei kleinlich irgendwie schon fast peinlich. Doch die Frage ist doch, was ist dir heilig? Was ist dir so unheimlich heilig, dass du selbst allein gegen 30 Mann kämpfst und mit deinem Leben verteidigst? Woran hängst du? Was definiert dich? Was willst du nie mehr verlieren? Ich frage mich auch ständig, was so mein Ziel ist. Vieles ja auch irgendwie vorgegeben und die Frage scheint nur, wie gut du in diesem Spiel bist. Wen oder was vermisst du, wenn du allein bist? Gibt es so etwas, das dich zum Weinen bringt? Was ist dir heilig? Und welche Sonne dreht sich deine Welt und ist es das wert? Und mit Wert meine ich sicher nicht Geld, aber was ist es, das dich am Atem hält? Was ist dir heilig? Ich meine, was ist dir so wirklich wichtig? Was ist das Erste, auf das du schaust? Und jetzt, das habe ich selber zitiert, wenn du morgens auf den Wecker haust, ist es Facebook, WhatsApp, Instagram oder Snapchat oder ist es die YouVersion Bible App, die dich morgens aufweckt? Die Frage ist, wie beginnst du deinen Start? Ist es das Erste, was du tust, morgens Kaffee rausziehen, schnell frühstücken, irgendwie schnell die Nachrichten anseppen und irgendwie so versuchen, in den Tag zu starten, schnell noch Hausaufgaben erledigen, irgendwo den Arbeitgeber erreichen und sagen, hey, ich komme 5 Minuten zu spät? Oder stehst du extra eine halbe Stunde früher auf und sagst, hey Gott, ich will meinen Tag beginnen, indem ich dein Wort lese? Womit fängst du deinen Tag an? Was ist dir wirklich wichtig? Was ist dein Fundament in deinem Leben? Und ich habe einen Gedanken gehört, der hat mich schockiert, als ich den auf mein Leben projiziert habe. Wer bist du und was machst du, wenn niemand hinschaut? Wer bist du oder was machst du, wenn keiner da ist, der dir dabei zuschaut, was du in diesem Augenblick machst? Ich muss so ehrlich gestehen, ich bin ja ein sehr, sehr gesellschaftsfreudiger Mensch, umgib mich gerne mit Menschen und schaffe es auch ganz, ganz schwer, mich in meinen Raum zu verziehen, wo ich alleine bin und dort einfach mal ruhig zu sein. Ja. Dann fängt mein Bein schon so an zu wippen. Und vielleicht kennst du das und du bist ähnlich so oder vielleicht bist du gerade der Gediegene, der sich auf seinen Ledersessel freut, um irgendein schönes, schlaues Buch zu lesen oder einen Roman zu lesen und oder einfach mal still dort zu sitzen. Ein Freund von mir, von dem ich das nie gedacht habe, der hat mir letztens erzählt, der hat sich einfach in einen dunklen Raum gesetzt für 2 Stunden und einfach nur gesessen. Da habe ich gesagt, ja, gut, dass du mich nicht eingeladen hast. Hallo? Hey, das ist krass, so sind Menschen unterschiedlich, aber so diese Frage ist so, was tust du oder wer bist du, wenn niemand hinschaut? Denn ich habe mir die Gedanken gemacht, Jesus ist tatsächlich hier. Und ich glaube, wenn Jesus als Mensch noch immer hier wäre, würden wir uns in manchen Situationen anders verhalten und in manchen Situationen anders geben. Und gerade, und Männer, sorry, wenn ich vielleicht euch da auch ein bisschen anspreche, gerade in den Momenten, wo wir alleine sind und uns ein bisschen langweilig werden könnte, sind wir doch sehr, sehr stark in der Versuchung, was Dummes zu tun. Und trotzdem ist Jesus in diesem Augenblick da und schaut dir dabei zu. und du sagst dir, hey Tommy, das ist deine Vorstellung, ich schäme mich, ich finde das schrecklich, diese Vorstellung, und ich sage, ja, es ist so. Es ist so. Aber vergiss nicht, dass dieser Jesus dich von ganzem Herzen liebt und alles dafür tun würde, mit dir da voranzugehen, okay? Es ist kein Appell an dich, du bist schlecht oder sowas, sondern hey, du bist von Jesus so geliebt, dass er mit dir in diesen Situationen raus will und dir zeigen will und sagen will, zusammen wollen wir es schaffen, dass du in Momenten, wo du selbst alleine bist, wo niemand zuschauen kann, wo nur du und ich und du Rendezvous, dass du es schaffst, in meiner Gegenwart zu sein, ohne an dumme Gedanken zu kommen, ohne irgendwie Dinge zu tun, die du sonst nicht tun würdest, wenn andere dabei sind. Was ist dein Fundament? Auf was baust du? Ich muss dir sagen, viele Menschen und auch ich, wir haben so von Grund auf ein Misstrauen gegenüber Menschen, die man irgendwo nicht kennt. Und je nachdem, wo man aufgewachsen ist und wie man aufgewachsen ist, fällt es einem schwer, ja in jedem Bereich einem anderen zu vertrauen. Ja? Ich würde wahrscheinlich, wenn es um Finanzen geht, nicht zu jedem gehen und sagen, hey, das ist mein Verdienst, du darfst damit du darfst damit arbeiten, sondern nur zu meinem Steuerberater oder vielleicht nicht mal zu dem. Vielleicht wäre ich sogar so misstrauisch, dass ich es wahrscheinlich alles selber machen würde. Ja? Und wir würden nicht jedem unser Kind anvertrauen, den wir nicht kennen, sondern nur zu der Schule gehen, wo wir die Menschen kennen vielleicht und vorher ein bisschen geguckt haben, Tag der offenen Tür, wo gebe ich mein Kind eigentlich hin? Gerade jetzt die Frage, wenn die ganzen Schulumbrüche sind und Wertevermittlung in DTC. Wir würden unser Kind nicht jedem anvertrauen. Aber mit Gott sollte es anders sein. Wir sollten auf sein Fundament bauen und ihm sagen, Herr Gott, ich vertraue dir mein ganzes Leben an. Meine Finanzen, meine Familie, mein ganzes Sein soll dir vertraut sein. Und da ist diese Frage auch. Und auch gerade in diesem Aspekt, wer oder was bist du und was tust du, wenn du alleine bist, ist Jesus Christus Herr über jeden Bereich in deinem Leben. Wenn jetzt Jesus kommen würde und sagen würde, ich möchte, dass du deinen Job aufgibst, würdest du es tun? Und jetzt sagst du auch vielleicht, Tommy, du hast leicht reden, du arbeitest für Gott, du wirst irgendwo mal Pastor sein oder Gott bewahre, Gott Gnade, hoffentlich, weil du machst die Ausbildung dazu, dir fällt das ja leicht. Ich sag dir ganz ehrlich, wenn Gott heute sagen würde, Tommy, du wirst nicht Pastor, du sollst das anders werden, werde ich sagen, hey, ich habe 3 Jahre schon studiert, ich werde es nicht machen. Ja? Weil mein gesunder Menschenverstand würde sagen, ich habe 3 Jahre in mein Studium schon investiert und es irgendwo geschafft und habe Griechisch und Hebräisch gepaukt ohne Ende. Und du sagst mir jetzt, ich soll es doch nicht werden. Mein Menschenverstand würde sagen, nein. Aber was ist, wenn es Gott machen würde? Würde ich sagen, ja, okay, Jesus, du bist Herr über allem in jedem Bereich meines Lebens. Und das ist das, was Jesus eigentlich in diesem zweiten Gleichnis, das in Verbindung zu unserer eigentlichen Geschichte steht, sagen möchte. Hey, baue dein Fundament auf mir. Ich will der Eckstein sein, auf dem dein Haus steht, auf dem dein Leben steht. Ich möchte es sein. Du wirst nie tiefer fallen als in meine Hände. Nicht in die Hände deines Vaters oder deiner Mutter oder deiner Schwester oder deinem besten Freund. Es sind meine Hände, in die du fallen wirst, mein geliebtes Kind. Und das Gott möchte uns Jesus hierdurch sagen und sagen, bau bitte dein Leben nicht auf Finanzen auf, sondern auf mir und vertraue in allem, was du bist, nur mir. Amen. Okay, der erste Punkt war? Okay, ich wollte interaktiv sein, aber es kam keine Antwort. Der erste Punkt war, wo lässt du dein Licht scheinen? Lass dein Licht scheinen in dieser Welt. Ja? Der zweite Punkt war, bau dein Fundament komplett nur auf Jesus und lass ihn Herr über dein ganzes Leben sein. So, der dritte Punkt, fragst du dich jetzt vielleicht, Tommy, was ist denn der dritte Punkt? Denn es gibt kein drittes Gleichnis, was denn damit zusammenhängt. Aber trotzdem habe ich etwas gefunden, was ich sehr, sehr interessant fand in diesem Gleichnis. Wenn ich mich jetzt aufmache und zu einer Hochzeit gehe, dann habe ich vorher dafür gesorgt, dass ich ein Geschenk gekauft habe, dass ich mir vorher, wahrscheinlich so wie ich mich kenne, 3 Wochen vorher überlegt habe, was ich anziehen werde. Und werde zu dieser Hochzeit total vorbereitet gehen, okay? Und wenn ich mich mit diesen 5 Mädchen, mit diesen 5 Mädels vergleichen können soll oder identifizieren soll, dann fällt mir auf, dass sie das eigentlich alle gemacht haben. Und deswegen diese Frage, warum sind sie ungerecht? Und dann lesen wir, ab Vers 9, aber die Klugen erwiderten, wir können nicht, es reicht sonst weder für uns und noch für euch. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht. Und dann lesen wir in Vers 10, während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen. Da kam der Bräutigam. Wenn wir jetzt dieses Gleichnis zu Ende denken und irgendwo merken, okay, es geht um die Wiederkunft Jesu und wir leben in einer Zeit, wo wir, um ehrlich zu sein, leben wir nicht, so wie die erste Gemeinde gelebt hat, in dieser Perspektive, Jesus wird morgen wiederkommen. Weil wenn wir in die Apostelgeschichte reinschauen, dann merken wir, ey, die haben echt alles gegeben, damit Gottes Reich gebaut wird. Die haben echt, also wir lesen von Ananias und Saphira, die haben ihr Land verkauft, leider nur die Hälfte der Gemeinde gegeben, aber wir lesen von anderen in der Apostelgeschichte, sie haben ihre Häuser verkauft, ihre Länder verkauft und haben es in Gottes Reich investiert, damit Gemeinden gegründet werden können, damit Missionare ausgesendet werden können, damit das Evangelium über die ganze Welt gepredigt werden kann. Warum? Weil sie eine Dringlichkeit, weil sie in einem Lebensziel gelebt haben, Jesus wird morgen wiederkommen. Jetzt kann ich dich total verstehen und Gott bewahre, ich bin da genauso. Ich will noch Kinder kriegen, ich will irgendwo mal ein halbes Haus bauen oder mieten oder was auch immer. Ich will, dass meine Kinder auf die Schule gehen. Ey, ganz ehrlich, ich hatte mal früher vor, Ur-Ur-Opa zu werden. Werde ich nicht schaffen, bin ich schon zu alt für, wahrscheinlich. Aber das war irgendwo so mein Herzenswunsch und diese ganzen Pläne, die ich mir schmiede für mein Leben, zeigen mir eigentlich, hey Tommy, du lebst nicht in der Perspektive, wie die Menschen, als sie Jesus kennenlernten, in der ersten Gemeinde gelebt haben. Du lebst nicht in der Perspektive, Jesus kommt morgen wieder. So, jetzt ist das natürlich in unserer Kultur, der Deutsche, der ist sehr vorbereitet, ja, der ist sehr strukturiert. Wenn du so die Kalender von ein paar Managern anguckst, die haben 5 verschiedene Farben für ihren Kalender. Das eine ist privat, das andere ist Gemeindearbeit, das andere ist Beruf, das andere ist persönliche Investition. Ja, und sind total durchstrukturiert, auf die Minute genau und bloß nicht zu spät kommen. Ja. Wir sind ja immer sehr, sehr pünktlich, wir Deutschen. Und in unserer Kultur sagen wir uns, ja, mein Leben soll vorbereitet sein. Mit 50 will ich das erreicht haben, mit 60 möchte ich in Rente sein und am liebsten auch mit einem schönen Mercedes-Benz oder was auch immer. Und wenn wir wirklich ehrlich zu uns selber sind, ist das nicht Perspektiven-Lebensstil, Jesus könnte morgen wiederkommen. Ich erinnere mich gerne an einen sehr, 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 sehr schönen Film, der auf einer wahren Begebenheit basiert. Der heißt Schindlers Liste. Und wir sehen in diesem Film, dass der Herr Schindler, der dafür gesorgt hat, dass viele Juden nicht getötet wurden, dort am Ende dort vor diesem Auto steht und dort steht diese ganze Mannschaft, die sich bedankt und ihm, ich glaube, einen Ring schenkt. Die schenken ihm einen Ring. Und er nimmt diesen Ring in die Hand und plötzlich, wie als würde Gott sprechen, würde ich sogar sagen, merkt er, Mist, hätten wir diesen Ring nur verkauft, hätte ich nochmal 3 Judenleben retten können. Und er schaut auf das schöne Auto, mit dem er weggefahren werden soll und er sagt sich, hey, das hätten wir investieren können, hätten wir verkaufen können, dass noch mehr Leben gerettet werden. Warum erzähle ich euch diese Szene aus diesem Film? Weil mich begeistert dieses Denken von dem Herrn Schindler aus dem Film. Ich weiß nicht, wie er wirklich war. Ich kenne ihn nicht, ich habe kein Buch gelesen. Das Einzige, was ich habe, ist dieser Film. Aber dieser Film zeigt mir, dass ich eine Perspektive haben könnte in meinem Leben, dass jede Minute und jede Sekunde, die ich irgendwo lebe, in meinem Alltag, mir zeigt, wenn ich heute Abend von Düsseldorf in den Zug steige und ich merke, Gott setzt einen Impuls in meinem Herzen, setz dich doch nicht wie immer alleine in eine zweite Reihe, in einen Zweisitzer und mach deinen Laptop auf und mach was fürs Studium, siehst du dieses eine Mädchen dort, siehst du diesen einen Jungen dort, setz dich doch daneben und komm mit ihm ins Gespräch und segne ihn einfach. Und ich verstehe, uns fehlt manchmal so der Mut und so und ich kann das total nachvollziehen, aber worum es geht, ist doch auf immer bereit zu sein, auf Gottes Stimme zu hören, auf seine Impulse zu setzen und zu sagen, hey, ich möchte vorangehen, dass dein Reich gebaut wird, jeden Tag. So, jetzt fragst du dich vielleicht auch, Tommy, wie kann ich das ganz praktisch in meinem Leben umsetzen? Und ich habe in dem Psalmen geblättert und da schreibt Mose im Psalm 90, Vers 12, Herr, gedenke mich, dass ich sterben werde, auf dass ich klug. Mach uns bewusst, wie kurz unser Leben ist, damit wir endlich zur Besinnung kommen. Eine alte Luther-Übersetzung, glaube ich, ist es. Herr, lehre mich gedenken daran, dass ich sterbe, auf dass ich klug bin. Also angeblich bittet Mose, ein Führer des ganzen Volkes, ja, der Leiter schlechthin, würde man ja jetzt sagen, bittet Gott um Weisheit und gedenkt daran, dass mein Leben irgendwann zu Ende sein wird. Warum? Damit ich klug handle. Steht hier, Gott bewahre, wenn morgen irgendwie was passieren sollte, will ich meinen Tag so gelebt haben, dass ich erstens im Einklang und Reinen mit allen Menschen bin, mit denen ich zu tun hatte. Und zweitens, dass man irgendwo auf mein Leben zurückblicken kann und sagen, hey, der hat für Gott gerockt. Der hat für Jesus alles gegeben. In seinem Beruf, dort in der Firma, wo er arbeitet hat, in der Schule, wo er gearbeitet hat, dort, wo er zum Studium gegangen ist. Und wisst ihr, wir machen ganz viele Fehler. Ich sage auch gar nicht, sondern ich versuche einfach so eine Lebendigkeit, dieses Bewusstsein, hey, Jesus wird morgen wiederkommen, in uns zu wecken und damit die Perspektive darauf zu setzen, hey, lasst uns Gottes Reich bauen. Amen. Okay, versteht? Nochmal den ersten Punkt. Okay, wir wollen bereit sein. Das ist ja so das, was das Gleichnis sagt. Wir wollen bereit sein. Wann hast du das letzte Mal dein Licht scheinen lassen? Hey, lass dein Licht scheinen in deinem Alltag. Setz dein Fundament nur auf Jesus. Vertraue in allen Dingen ihm und lass ihn Herr über jeden Bereich deines Lebens sein. Und dieser dritte Punkt, was machten die fünf Jungfrauen? Sie gingen hin und kauften sich neues Öl. Und das ist das, was ich sagen will. Gib alles. Irgendwo hatten diese Jungfrauen in ihrem Kleid, ich weiß nicht, ob die Taschen früher in den Kleidern hatten, aber heute sind die Kleider so eng und kurz, dass man keine Taschen mehr hat. Aber anscheinend hatten die irgendwo noch was dabei, womit sie sich neues Öl kaufen konnten. Und wisst ihr, jetzt werden viele Altgesessene hier aus dieser Gemeinde vielleicht denken, hey, das Öl ist das Symbol des Heiligen Geistes. Ja, alttestamentlich vielleicht, aber ich glaube, in diesem Gleichnis ist es total egal, was das Öl ist. Denn Tatsache ist, dass sie irgendwo hingingen und sich neues kauften. Okay? Und sie kauften sich das. Und dann waren sie plötzlich zu spät dran. Warten wir noch auf Jesus? Warten wir noch auf diesen Herrn Jesus Christus? Oder erwarten wir, dass er immer da ist? Es ist sehr interessant, wie gesagt, ich bin ein sehr, sehr flippiger und ungeduldiger Mensch. Aber hey, ich will lernen, auf ihn zu warten. Auf ihn zu warten und bereit zu sein in allen meinen Aspekten in meinem Leben. Und will alles geben und will alles abgeben. Ich will nicht am Ende dastehen und irgendwo wissen, hey, dort hättest du noch was geben können, dort hättest du noch eine Seele retten können. Sondern nein, ich will, dass der Herr Jesus, wenn ich bei ihm sein werde, sagen wird, mein guter und treuer Knecht, kehre ein. Und lobt mit den anderen meine Herrlichkeit. Amen. Also ein Tipp um praktische Umsetzung. Morgens stehst du auf, ich habe auf dem iPhone eine App, die heißt Bete, Ausrufezeichen. Und die klingelt um 7.30 Uhr und sagt, bete, sag Danke. Um 8 Uhr vibriert's, bete, sei bereit. Und um 13.45 Uhr vibriert's, bete für meine wunderschöne Frau. Und wenn ich auf die Uhrzeit gucke, merke ich schon, es vibriert, dann weiß ich ganz genau, ich gucke auf die Uhr, es ist 18 Uhr, ich bete jetzt für meine Gemeinde oder was auch immer. Hey, das ist ein praktischer Tipp. Wenn du sagst, du brauchst Hilfe dabei, bereit zu sein und in deine Beziehung mit Jesus zu wachsen und ihm nachzufolgen, dann lad dir diese App runter. Ein zweiter praktischer Tipp ist, häng dir diesen Psalm 90, Vers 12 an den Spiegel, wo du jeden Tag vorbeigehst. Psalm 90, Vers 12, Herr, und das ist das Krasse, Mose, wir reden von Mose, der zu Gott kommt und sagt, Herr, lehre mich gedenken, dass ich sterben werde, auf dass ich klug werde. So, und ich lade Manu und das Lobpreisteam mal nach vorne. Wir wollen noch ein Lied singen. Vielleicht denkst du dir jetzt und sagst, Tommy, tolle Tipps, schwer in der Umsetzung. Ich habe mir ist eine Sache aufgefallen, wenn Matthäus das alles so schreibt, dann bindet Matthäus am Ende seines Evangeliums den Sack zu und lässt uns nicht mit diesem Appell, mit diesem du solltest, wenn du glaubst und wenn du nachfolgen willst, dann musst du das und das und das tun, sondern Matthäus endet mit dem Missionsbefehl, aber ich versuche euch das irgendwie mal nachzumalen und der Manu kann schon mal anfangen zu spielen, weil das untermalt nämlich diese Situation, die in diesem Film auch dargestellt wird. Es geht um Herr der Ringe 3, es ist das letzte Szenario, Frodo Beutlin und die anderen Hobbits stehen dort in diesem Elbenviertel und sie verabschieden den Vater und die anderen Elben dort irgendwo in die also ich weiß nicht, wie das gedeutet ist, aber dort irgendwo wegzufahren und sie werden sie nie wiedersehen. Und es ist genau so eine Stimmung, sie so mit die Musik spielt, ja, und sie verabschieden den Vater und plötzlich stellt sich Frodo auf die Seite zu dem Vater mit einem Buch in der Hand, dreht sich zu den Hobbits um und du merkst, Samwise Ganshi, sein bester Freund, der, mit dem er immer abgehangen ist, okay? Und die Parallele, Jesus seine Jünger und Samwise versteht, okay, Frodo wird gehen und ich werde ihn nie wiedersehen. Und was macht Frodo? Er drückt ihm das Buch, was er zu Ende geschrieben hat, ihm in die Hand und sagt, schreib Geschichte weiter. Und ich finde diese Szene irgendwo so spannend, weil das macht Jesus auch am Ende des Matthäus-Evangeliums. Er ist auf dem Berg, die Jünger wissen, okay, Jesus wird jetzt in den Himmel fahren. Sie merken, die haben Tränen in den Augen und Jesus ist irgendwo da in seiner Herrlichkeit mit diesem typischen Lächeln, was wie wir uns Jesus vorstellen könnten. Und er steht da, hey, schreib die Geschichte weiter. Und dann sagt Jesus folgenden Satz. Und den möchte ich bei dem Ganzen, was wir gesagt haben, mit diesen Appellen, die vielleicht in diesem Gleichnis stecken, nicht vergessen. Er sagt, ich werde bei euch sein, alle Tage bis an der Welt Ende. Und diese Verheißung, die trifft auf dich, auf mich und für uns alle zu. Er wird uns mit diesen schweren, vielleicht auch leichten Aufgaben nicht alleine lassen. Mit diesen Warnungen, mit diesen Appellen, die Jesus uns und dir und mir gibt, lässt er uns nicht alleine, sondern er sagt, ich werde bei dir sein alle Tage bis an der Weltende. Wir beide werden den Lauf vollenden, von dem Paulus spricht. Wir beide werden so laufen, dass du das Ziel erreicht, bei mir sein wirst. Ich werde dich dabei nicht alleine lassen. Ich gebe dir meinen Heiligen Geist, ihr sollt warten, und das lesen wir im Lukas-Evangelium, auf die Kraft, die von oben kommt, und ich werde euch damit aufstatten. Aber das, woran es bei dir liegt, ist, dir das immer wieder in Erinnerung zu rufen, und deswegen kommst du sonntags für Sonntag hier in den Gottesdienst, gehst in deinen Hauskreis, lebst dein Glaubensleben mit Jesus, versuchst ihm nachzufolgen, und ich werde dir sagen, am Ende wird Jesus Christus sagen, kehre ein, mein guter und treuer Knecht. Danke für dein Leben, was du hier gelebt hast. Und deswegen bitte ich euch einfach mal, eure Augen zu schließen. Und auch die, ihr zu Hause jetzt hier zuschaut, schließt doch mit mir mal eure Augen. Ich würde gerne für euch beten. Für die, die Jesus noch nicht kennen und wissen, ich habe mein Leben, mein Fundament noch nicht auf Jesus Christus gebaut. Mein Leben ist noch nicht in der Hand von diesem wunderbaren Gott. Ich möchte dich einladen, und wir halten bitte alle unsere Augen dabei geschlossen. Heute ist deine Chance.